Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde aus Meckenheim. Am Anfang nur ganz wenige Worte dazu. Während der Corona-Pandemie sahen wir als Gemeinde in Meckenheim die Notwendigkeit, Gottes Wort auch über dieses Telefon, über diese Telefonnummer weiterzugeben. Wir können uns sicherlich alle erinnern, dass es mancherlei staatliche Eingriffe gab, auch in die Freiheit des Glaubenslebens. Aber für uns stand fest, egal was der Staat macht, wir haben Gottes Wort weiterzusagen. Und so haben wir damit begonnen am Anfang, während es richtig gehende Verbote der Versammlungen gab, unseren Gottesdienst im Internet zu übertragen. Später, als das glücklicherweise aufgehoben war, sagten wir, jetzt werden wir aber noch weitergehen. Wir werden auch unsere Bibelstunden ins Internet übertragen. Und seitdem ist an fast jeden Sonntag 10.30 Uhr eine Gottesdienstübertragung aus Meckenheim unter der Internetadresse www.gemeinschaft-meckenheim.de und unter der von euch angewählten Telefonnummer zu hören. Ich sage aber gleich, wir sollten als Kinder Gottes vor allen Dingen, wenn wir zu einer bibeltreuen Gemeinde gehören, dort die Gottesdienste und dort die Bibelstunden wahrnehmen. Allerdings denke ich auch, unsere Botschaft, die wir aus Meckenheim weitergeben, dürfte für viele von Bedeutung sein. Und deswegen würde ich denen, die zu einer bibeltreuen Gemeinde gehören, als zusätzlichen Segen und zusätzliche Möglichkeit, innerlich aufzutanken, empfehlen. Gebt die Telefonnummer auch anderen weiter. In den normalen Bibelstunden gehen wir, auch bei der telefonischen Bibelstunde, ganze biblische Bücher durch. Im Augenblick betrachten wir den Kolosserbrief. Aber immer dann, wenn ich selbst die Bibelstunde im Ort nicht halte, und das ist in dieser Woche so, weil ich einen wichtigen Termin in Berlin wahrzunehmen habe, kommt ein Thema oder ein Text außerhalb der Reihe. Im Kolosserbrief fahren wir nächste Woche wieder fort. Heute aber wenden wir uns einem biblischen Thema zu, das sehr wichtig ist, nämlich die Frage nach Aberglauben, nach dämonischen Einflüssen, die es auch geben kann, und nach dem, was uns die Heilige Schrift zu diesem Thema sagt. Ich lade euch ein, wenn ihr irgendwann einmal in der Pfalz zu tun habt und sucht einen Gottesdienst und kennt vielleicht in unserer Nähe keine bibeltreue Gemeinde, dann seid ihr immer bei uns herzlich willkommen. Sonntags 10.30 Uhr der Gottesdienst. Mittwochs bei uns 19 Uhr die Bibelstunde. Sie finden beide in unserem Gemeindehaus statt, in Meckenheim. Das ist das Meckenheim in der Pfalz bei Neustadt an der Weinstraße und dort in der Sandgasse 31. Aber jetzt schon ein Hinweis, am kommenden Sonntagvormittag wird kein Gottesdienst stattfinden. Unsere Gemeinde macht einen Gemeindeausflug. Wir haben am kommenden Sonntag nur abends 18 Uhr eine Andacht für die, die beim Gemeindeausflug nicht dabei sein können. Sollte es aber euer Termin sein, wo ihr in der Nähe seid, seid ihr natürlich auch abends 18 Uhr am kommenden Sonntag bei uns ganz herzlich willkommen. Heute unterlassen wir das gemeinsame Singen. Das Thema ist sehr umfangreich und ich möchte es jetzt nicht mit einem Lied zeitlich überfordern. So viel allgemein zu als Vorbemerkung. Und jetzt wollen wir unsere Bibelstunde beginnen. Eine Bibelstunde ist auch ein Gottesdienst. Und jeden Gottesdienst führen wir durch im Namen des dreieinigen Gottes. Und so beginnen wir jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zu Beginn miteinander beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir zu dir kommen können. Hab Dank, dass wir Gottes Wort haben dürfen. dass durch deinen Heiligen Geist heilige Männer schon seit uralten Zeiten gezeigt bekommen haben, was dein Vater und was du uns sagen möchtest. Und so bitten wir dich, rede auch jetzt in diesem Gottesdienst zu uns. Und sollte jemand unter uns sein, der vielleicht auf dem Gebiet des Okkulten, des Aberglaubens oder so irgendwelche Probleme gehabt hat, öffne doch gerade diesen Menschen die Augen dafür und gib, dass sie ihr Glaubensleben an dieser Stelle in Ordnung bringen. Segne jetzt uns. Du weißt auch, ob jemand vielleicht besonders verzagt ist oder auch in Trauer ist oder unter einer Krankheit und Krankheitssorgen leidet. Bitte sei diesem Bruder oder auch dieser Schwester besonders nahe. Amen. Nun, ich habe gesagt, wir haben heute ein spezielles Thema. Wir gehen also nicht den Kolosserbrief durch, das machen wir nächste Woche erst. Wenn ein Gastprediger in Meckenheim ist, überlassen wir ihn immer ein freies Thema. Und wir haben in der Bibelstunde normalerweise das gleiche Wort wie bei der Übertragung. Und jedes Mal, wenn ich mittwochs nicht die Bibelstunde in Meckenheim halte, gebe ich über diese Telefonnummer ein freies Thema. Diesmal das Thema Aberglaube, harmloser Spaß oder tödlicher Ernst. Ich gehe von einem grundlegenden Bibelwort aus, das ihr euch immer vor Augen halten solltet. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8 heißt es, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu aber ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Es wäre gut, wenn ihr jetzt bei dieser biblischen Studie eine Bibel dabei hättet. Vielleicht holt ihr sie noch, wenn ihr sie nicht dabei habt. Ansonsten dürft ihr aber den Gedanken auch so weit folgen oder euch vielleicht die Bibelstunde auch ein zweites Mal anhören, weil hier nach meinem Eindruck so die wichtigsten biblischen Aussagen über den Teufel, über seine schreckliche Art, wie er die Menschen versucht, von Gott wegzubringen, aber auch über den Sieg unseres Herrn Jesu, über den Teufel und über seine Machenschaften gesprochen wird. Aberglaube, ein harmloser Spaß oder tödlicher Ernst? Viele betrachten so abergläubische Dinge wie so einen kleinen Spaß. Da sagen einige, oh, da ist eine schwarze Katze beim Weg gelaufen, sei jetzt vorsichtig, unternimm dieses oder jenes, das könnte ein böses Zeichen sein. Liebe Geschwister, da merkt man eigentlich schon Blödsinn, menschlich gesehen. Aber viele orientieren sich an solchen scheinbar harmlosen Dingen. Wir leben in einer Welt, wo der Aberglaube und das sogenannte Okkulte, alles was dem Aberglauben nahe ist und uns zum Beispiel auch in Sekten begegnet oder im Spiritismus begegnet, Aberglaube und Okkultes haben einen hohen Einfluss auch in unserer Zeit. Ich möchte am Anfang ein paar Dinge nennen, die in diesem Zusammenhang zu wissen sein sollten. Da ist einmal Magie. Magie, das heißt übersetzt so viel wie Zauberei. Und es gibt so etwas, das nennt man weiße Magie und schwarze Magie. Oftmals kommen solche Dinge aus der Magie auch über Filme, die im Fernsehen laufen, die man im Kino sehen kann, oder auch über Bücher, über Literatur auf einen zu. Unsere Welt ist sehr abergläubisch. Was ist schwarze Magie? Schwarze Magie, das ist aller Zauber und Zauberei, wo man eigentlich sofort merkt, das muss mit dem Teufel zu tun haben. Deswegen nennt man das schwarze Magie. Dazu gehört zum Beispiel Satanismus. Es gibt Menschen, die haben ihre Seele dem Teufel verkauft. Mancher ganz bewusst, mancher durch Verführung, dass er irgendwohin eingeladen war und dann aber gemerkt hat, ja, spielt der Teufel eine große Rolle Und dann kam die Versuchung, der Teufel versucht es oft, indem er einem weltliche Dinge anbietet. Man hat eingeschlagen und dann ist man abhängig vom Teufel. Schwarze Magie, Zauberei, Okkultes, wo man schnell erkennt, das muss vom Teufel sein. Und dann gibt es weiße Magie. Weiße Magie ist nicht so schnell zu erkennen. Zur weißen Magie gehören aber auch solche Dinge, die nicht aus der Bibel kommen, wo man aber den Eindruck hat, das sagt einem etwas für die Zukunft oder das sagt einem was über unsere Herkunft. Auch das findet man stark über Literatur. Gibt es ein Jugendbuch seit über 20 Jahren von Michael Ende heißt es. Dort wird von außerirdischen Wesen geredet, mit denen manche Kontakt haben können. Gibt es Aliens, außerirdische Wesen? Liebe Geschwister, die gibt es. Nämlich Dämonen und Teufel. Das sind nicht wie wir Menschen, das sind böse Wesen aus der Finsternis. Aber die Bibel sagt, manchmal verstellt sich der Teufel in ein Engel des Lichtes. Er tarnt sich. Und getarnte Feinde sind die gefährlichsten Feinde. Ich gehe ein Stück weiter. Erstens sagte ich Magie. Durch Magie kommt so etwas in die Öffentlichkeit. Dann aber begegnet uns heute auch ganz offen Dinge, die man Zauberei nennt. Manche sagen sogar, sie sind Zauberer. Aber jetzt nicht in Form von Taschenspielern, die so ein paar Tricks kennen, um Leute zu beeindrucken. Nein, in Zauberer in dem Sinn, dass sie sagen, sie haben besondere Kräfte aus der anderen Welt. Manche betätigen sich dann als Wahrsager oder Wahrsagerinnen. Heute gibt es aber auch wieder welche, die sagen offen von sich, dass sie Hexen wären, dass durch sie Flüche und Ähnliches über Menschen kommen können. Hexe kann man richtiggehend als Beruf anmelden. Auch Wahrsagerei kann man als Beruf anmelden, wo man sogar dann für die Einnahmen Steuern bezahlen soll. Auch sind durchs Ausland, durch die Farbigen, aber auch durch andere sogenannte Schamanen nach Deutschland gekommen. Vor ungefähr 15 Jahren hat man mal eine Untersuchung gemacht und da hat man festgestellt, dass in Deutschland etwa 40.000 Menschen ihr Brot durch solche Zauberei verdienen. Da erstellt man Horoskope. Man meint, aufgrund des Sternenstandes bei der Geburt werden bestimmte Dinge voraus festgelegt. Und diese Horoskopeersteller, die suchen dann deinen Geburtstag und meinen, dass diese oder jene Dinge auf dein Leben einen bestimmten Einfluss haben. Also weiße und schwarze Magie, dann die damit Geld verdienen. Manchmal sind diese Dinge sogar in der sogenannten Ökologiebewegung. Die Grünen und so, die kommen ja ganz stark aus dieser Bewegung. Und bestimmte landwirtschaftliche Entwicklungen kommen aus dieser Bewegung. Da gibt es zum Beispiel die biologisch-dynamische Landwirtschaft. Biologische Landwirtschaft sagt so viel, wir wollen nicht viel mit chemischer Düngung zu tun haben. Wir düngen biologisch, indem man bestimmte Dinge unter die Erde pflügt, die dann im Boden auflockern. Oder auch indem man düngt mit Exkrementen von Tieren, wo man damit dem Boden bestimmte Stoffe zufügt, die für das Wachstum der Pflanzen gut sind. Da können wir nichts dagegen sagen. Sowas ist in den von Gott gegebenen Naturgesetzen drin. Aber die Leute von der biologisch dynamisch, da ist dieses Wort dynamisch zu beachten, Landwirtschaft, das sind Leute, die meinen, dass bestimmte Kräfte wirken. Jetzt nicht natürliche Kräfte, sondern Kräfte auch aus dem Kosmos. Und so sagen sie, dass man zum Beispiel bestimmte Dinge gegen Unkraut und so unter einem bestimmten Zeichen des Mondes oder der Sterne ansetzen soll, dann in einer bestimmten Weise verrühren soll und nur zu bestimmten Zeiten aufbringen soll in der Landwirtschaft. Es gibt größere Bewegungen in der Landwirtschaft, die ganz auf diesen biologisch-dynamischen Zweig spähen. Da gibt es so eine Reihe Demeter. Dieses Demeter, wo dieses Zeichen dran ist, könnt ihr davon ausgehen, dass das landwirtschaftliche Produkte sind, die man hergestellt hat in der Erwartung, Kräfte aus dem Kosmos zu ziehen. Das sind Gedanken, die ursprünglich hinter der griechischen und römischen Religion standen. Vor ungefähr 30 Jahren hat man sich unter Gläubigen viel über New Age Gedanken gemacht. Hinter diesem Wort New Age, wo man heute wenig davon hört, stand dieser Gedanke, dass die Erde aus einem bestimmten Sternenbild herausgeht jetzt, und zwar in das Sternenbild des Wassermanns. Und in diesem Sternenbild des Wassermanns kämen jetzt ganz neue Entwicklungen auf die Welt, eine Art Philosophie. Solche abergläubischen Philosophien haben sogar hochgelehrte Leute beeinflusst, bis zu großen und bekannten Physikern hin. Und dann spielt bei uns auch das allgemeine Heidentum eine Rolle. Vorher wusste man, dass man in Indien irgendwelche Götzen anbetet, dass man in China bestimmte Meditationen ausübt und so weiter. Dadurch, dass die Völker heute näher zusammengerückt sind, man kann überall hinfliegen, man kann sich all die Heidentempel ansehen und so weiter, kommt das auch mehr in unser Land. Wir haben mittlerweile eine über Millionen zählende Schar von Muslimen in unserer Mitte. Und wenn er durch die Stadt geht und sieht Männer in einer bestimmten Weise mit einem Bart oder Frauen verschleiert oder ganz verschleiert sogar, dann dürft ihr wissen, hier spielt der Islam, eine heidnische Religion, eine große Rolle. Aber auch in so halbmedizinischen Bereichen, da wird zum Beispiel als Entspannungsübung bei bestimmten Krankheiten das sogenannte Yoga erwähnt. Oh, Geschwister, hinter dem das Yoga ist eine Übung der indischen Götzendienung. Man hat es übernommen und hat es in Dinge der Medizin und der Psychologie hineingebracht. Aber, liebe Geschwister, dahinter steckt letztlich der Teufel, mit der in den heidnischen Religionen wirkt. Was haben Sekten und solche Therapien mit Okkultismus zu tun? Satan verblendet Menschen und er versucht natürlich auch uns Christen zu verblenden. Wenn wir die Zeichen der Zeit richtig beurteilen, stehen wir als Christen am Ende unseres Zeitalters. Das heißt, Jesus wird irgendwann bald wiederkommen. Und am Ende dieses Zeitalters hat die Bibel uns schon sehr früh gesagt, werden dämonische Einflüsse auf die Menschen kommen. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 bis 3, der Geist, damit ist der Heilige Geist gemeint, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen, also welche, die einmal für Gott standen, und werden verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Also Menschen, die an Gott glaubten, die an Jesus glaubten, sind aber jetzt abgefallen und glauben an verführerische Aussagen von bösen Geistern und von Teufeln. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die Wahrheit erkennen. Wer bei den letzten Bibelarbeiten dabei war über den Kolosserbrief, der sah, dass damals sogar schon die Gemeinde eintrank, dass man sagte, rühre das nicht an und ess jenes nicht. Der Teufel hat manchmal äußerlich scheinbar ganz interessante Dinge, die er weitergibt. Da Jesus will uns Menschen ganz. Dem Teufel gelingt es, wenn er uns ein bisschen in seine Abhängigkeit reinlockt, dass er uns fesselt. Es geht dann wie so eine Fliege, die auf einen Fliegenfänger gekommen ist. Vielleicht ist am Anfang nur mit einem Flügel wo hängen geblieben, aber zum Schluss geht sie am Fliegenfänger zugrunde. Was bestreben Menschen mit Aberglauben? Was bietet der Teufel an, dass Menschen zum Aberglauben finden? Nun, Menschen suchen immer wieder ungewöhnliche Kräfte. Weil jeder Mensch merkt, irgendwann ist er mit seiner Kraft, körperlich oder auch seelisch, am Ende. Und jetzt suchen sie andere, ungewöhnliche Kräfte. Der Aberglauben sagt, wir bieten solche ungewöhnlichen Kräfte. Es gibt Fernsehsender, wo solche Betrüger, solche Aberglaubensleute reden. Sie sagen, sie könnten Kräfte gegen bestimmte Krankheiten bringen. Ihr habt alle schon davon gehört, dass manche zu Frauen gehen, bei Russlanddeutschen hatte man sie die Babgas genannt, die dann angeblich gegen bestimmte Krankheiten Hilfen geben. Man sucht nach ungewöhnlichen Kräften im Aberglauben. Man sucht aber auch nach ungewöhnlichem Wissen. Da gibt es immer wieder welche, die Angst vorm Sterben haben. Und da möchten sie gern wissen, ist es jetzt bald soweit? Oder kann ich mich nicht auf eine längere Zeit hier einstellen? Oder könnten mir gefährliche Dinge begegnen, Unfälle und so weiter? Jetzt sucht man ungewöhnliches Wissen. Die Kartenlegerinnen, die meinen, die Zukunft aus den Karten ein weitergeben zu können. Sie sagen, wir haben Wissen, das kann nicht jeder haben, aber bei uns findet ihr es. Oder sie suchen nach ungewöhnlichen Hilfen. Der Aberglaube sagt auch oft, wenn du dies oder jenes tust, dann wirst du reich, dann findest du Liebe, dann kommst du gut durch. Geschwister, es ist kein harmloser Spaß. Obwohl vielleicht der eine oder andere sagt, ach naja, so ernst klingt das doch nicht. Nein, warum macht der Teufel das so, dass der Aberglaube immer mehr wird? Da gibt es dieses heidnische Fest, Halloween. Das hat man vor 50 Jahren kaum gekannt. Da wird im Fernsehen in ernsthaften Sendungen von Aliens geredet. Ich erwähnte das schon, dass es solche Leute gibt, die meinen, außerhalb unserer Sphäre gäbe es Wesen, die uns beeinflussen können. Sogenannte Aliens. Auch werden einem dämonische Videos angeboten oder dämonische Filme. Vor Jahrzehnten gab es einen Film, Rosis Baby. Da wird davon geredet, wie letztlich der Satan den Antichristen auf die Welt bringt. Manche Menschen meinen, über solche vom Teufel beeinflussten Dinge außerhalb des normalen Menschlichen etwas erkennen zu können. Jetzt würden einige aber sagen, nun übertreibt's doch mal nicht. Es gibt doch wahrscheinlich gar keinen Teufel. Viele sagen, der Teufel ist nur so eine Idee fürs Böse. Nein, der Teufel ist eine reale Persönlichkeit. Durch die ganze Bibel finden wir Informationen darüber. Als die Menschen noch im Paradies waren, da kam, verkörperte er sich bereits als Schlange und brachte die Menschen in Versuchung. Und so ist die Sünde zu uns Menschen gekommen. Im dritten Kapitel des Alten Testamentes bereits wird es beschrieben. Es gab einen bekannten polnischen Philosophen, ein Denker. Er war ein Atheist, aber er hatte einmal erklärt, ein christlicher Glaube ohne Wissen um einen realen Teufel gibt keine Antworten auf die Fragen der Menschen. Leszek Kolikowski hieß er. Das Zitat heißt wörtlich christlicher Glaube ohne Wissen um den realen Teufel gibt uns keine Antwort. Goethe, der diese Dinge nicht ganz so ernst genommen hat, aber er hat in einem seiner Hauptwerke dann einen Satz drin. Das Volk, also die normalen Menschen, erkennt den Teufel nicht und wenn er es gleich am Kragen packt. Doch auch im Krieg oft eine Tarnung, eine Tarnung unter dem Feinde auftauchen, und wenn du der Tarnung verfällst, kann es für dich ganz schwierig gehen. Der Atheist Sartre, ein französischer Philosoph, er ging davon aus, es gibt den Teufel nicht so, wie wir uns vorstellen. Aber er merkte diese grausame Macht, die dahinter steht. Und er hat einmal erklärt, der Teufel, das ist das, was in den anderen steckt. Was zeigt uns die Erfahrung und was sagt uns Gottes Wort über den Aberglauben und über das Okkulte? Geschwister, ich kann das jetzt nicht bis in Einzelheiten bringen, aber ich habe im Laufe meines Lebens immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die unter satanischer Kraft waren, und zwar an verschiedenen Plätzen. In dem ersten Ort, wo ich Prediger war, noch als sehr junger Mann, da lernten wir eine Familie kennen, der Mann war Alkoholiker, die Frau hielt sich zur Sekte der Neuapostolischen Kirche. Beide fanden aber zum Glauben an Jesus. Und mit einmal wurde deutlich, dass beide in okkulten, in satanischen Dingen steckten. Kaum waren sie zum Glauben gekommen, begann der Teufel sie wieder zurückzuziehen. Die Frau konnte abends kaum schlafen. Sie musste immer Lichtbrennen haben, denn sobald das Licht aus war, hat sie den Eindruck, ihr Bett ist umgeben von lauter weißen und schwarzen Gestalten. Es war damals in Tangermünde, in der früheren DDR. In Bad Bergzabern lag ein Mann im Sterben. Und ein Bekannter von ihm kam auf mich zu und sagt, Bruder Wagner, wir müssten mit diesem Menschen einmal beten. Er kann nicht sterben. Es geht ihm so schlecht. Und ich sage, ja, ich komme gerne mit. Der Bruder, der mich da bat, hatte engeren Kontakt zu ihm. Aber dann sagte er mir, er hat immer wieder mit okkulten Dingen zu tun gehabt. Nun gut, wir gingen beide hin. Und dann komme ich rein in seine Wohnung und dann sehe ich schon im Eingang der Wohnung, in den Bücherregalen, jede Menge okkulte Bücher. Es gibt Zauberbücher, es gibt aber auch Bücher, hinter denen der Teufel steht. Sechstes und siebtes Buch Mose ist ein Zauberbuch. Und als ich dann den Mann sah, es war furchtbar. Er sah wirklich, man hatte den Eindruck, der Teufel lässt ihn vertrocknen. Er konnte nichts trinken, konnte kaum reden. Und dann sagte ich ihm, ihr werdet bald zu Gott gehen. Und dann nickte er nur und sagte, ja, ich weiß, ich werde sterben. Und dann sagte ich ihm, aber wenn du im Frieden sterben willst, musst du dich von den teuflischen Dingen trennen. Und dann sagte ich ihm, du hast so viele Zauberbücher, lass die Finger davon, wir werden es verbrennen. Und dann schaute er mich an und sagt, Herr Wagner, wissen Sie denn, wie viel das gekostet hat? Mit dieser Frau, Frau Thum, erlebte ich solche Dinge. Mit diesem Mann erlebte ich es. Mein Dienst hat mich einmal in die Nähe von Odessa gebracht, in der Ukraine. Ich durfte auf einen Ort Evangelisation halten. Und jeden Abend kamen zwei ältere Frauen. Man sah diesen Frauen an, dass irgendwas nicht stimmte. Ich sprach auch über diese okkulten Dinge. Und am vorletzten Abend dieser Evangelisation kamen beide zu mir. Und dann sagten sie, wir waren bei einem Zauberer. Und die eine sagte, ich hatte Krebs. Und es stand in der Zeitung eine Annonce, wenn wir nach Odessa fahren, zu dem und jenen Mann, der kann euch vom Krebs befreien. Wir wussten nicht, dass das teuflisch ist. Wir dachten, der hat göttliche Kräfte. Und so gingen wir zu ihm. Er machte so ein paar Sprüche und gewisse Zauberei. Und die eine sagt, ich war den Krebs los. Nachdem ich ihn jetzt los war, habe ich ihm das gesagt. Und dann sagt er, jetzt habt ihr ein so großes Wunder erlebt. Jetzt müsst ihr selbst diese Kraft übernehmen und mit dieser Kraft andere auch aus ihren Krankheiten herausholen. Die Frau hat damals nicht geahnt, dass das teuflisch ist. Und sie hat sich von ihm die Hände auflegen lassen. Und mit einmal merkte auch sie so eine Kraft. Als sie zu mir ins Gespräch kam, Das ist jetzt kein seelsorgerliches Geheimnis. Sie haben offen darüber gesprochen später, die Frauen. Als sie zu mir kam, hat die erste ihren Krebs wieder gehabt. Und jetzt sagte sie mir, ich habe schon in der letzten Woche einen Termin wieder bei diesem Mann in Odessa bekommen. Und er hat mir gesagt am Telefon, ich kann hiervon befreit werden. Und dann sagte ich ihr, aber es sind teuflische Kräfte. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn ihr diesen Weg geht, vielleicht werdet ihr gesund, aber ihr seid in der Hand des Teufels. Und dann sagten mir beide, lieber wollen wir an Krebs sterben, als zum Schluss in die Hölle fahren. Sie hat eine wichtige Entscheidung getroffen. Jesus ist doch stärker wie der Teufel. Wie hieß es in dem Anfangswort? Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, die Werke des Teufels zu zerstören. Der Teufel hat keine Ewigkeitsbedeutung. Der Teufel wird einmal in die Hölle kommen und seine teuflischen Wesen. Sie haben ihre Zukunft in der Hölle. In Matthäus 25, Vers 14, da heißt es, dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht hin von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das ewige Feuer ist die Hölle. Und hier steht, für wen eigentlich die Hölle gemacht ist. Menschen, die nicht zu Jesus gehören, werden zum Schluss in der Hölle sein. Aber eigentlich hat Gott die Hölle nicht für Menschen gemacht. Gott hat die Hölle für den Teufel gemacht. Da soll er seine Ewigkeit verbringen. Aber wenn du jetzt dein Leben an den Teufel bindest, dann wirst auch du mit ihm in der Hölle sein. Ich erwähnte schon, ein Großteil unserer Mitmenschen sagen, das ist doch alles fanatisch, das ist doch alles nur übertrieben, das gibt es nicht. Und der größte Teil unserer Mitmenschen sagen, wenn wir überhaupt vom Teufel reden, dann kann man eigentlich nur sagen, das ist eine geistliche Macht, aber keine persönliche Macht. Nun, die Bibel macht deutlich, dass wir es bei den Teufeln und bei seinen Spießgesellen, den Dämonen, Dämonen sind auch Teufel, als der Teufel sich nämlich gegen Gott aufgelehnt hat, sind mit ihnen eine unzählige Schar von anderen ehemaligen Engeln abgefallen und auch zu Teufeln geworden. Die Bibel nennt diese Teufel dann Dämonen. Wer der Bibel glaubt, aber das noch nicht so ernst nimmt mit den Finsternismächten, den möchte ich jetzt einige Bibelstellen lesen, aus denen ihr ganz klar seht, der Teufel ist eine Persönlichkeit. Ein erstes Wort, Matthäus 4, Vers 1. Das ist die Versuchung, in die Jesus kam, bevor er seinen Dienst begann. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht werde. Der Teufel kam an Jesus ran wie eine Person und versuchte ihn, genau wie er einst Eva versucht hat. Natürlich ist Jesus in die Versuchung nicht gefallen, aber der Teufel hat versucht, Jesus zu fangen. Er konnte reden, er konnte bestimmte Dinge zeigen, er sagte zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Oder stell dich auf die Zinne des Tempels und stürze dich dort herunter und alle werden merken, wer du bist. Und so weiter. Im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 70, da heißt es, Jesus antwortete ihn, habe ich nicht 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Da hatte Jesus hingewiesen bereits auf Judas. Nun war Judas ja ein Mensch, aber als er Jesus verriet, war der Teufel in ihn hineingefahren. Der Teufel sucht sich oft eine Wohnung. Als die Menschen im Paradies versucht waren, da war der Teufel in einer Schlange. Später wird von anderen berichtet, zum Beispiel Matthäus 8, dass der Teufel in Schweine gefahren ist, dass der Teufel auch in Kranken war. Matthäus 8, Vers 16. Am Abend aber brachten sie, die Menschen, viele Besessene zu ihm. Und er, der Herr Jesus, trieb die Dämonen, die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranke gesund. Manchmal zog sich sowas sogar als Krankheit hin. Matthäus 8 wird davon berichtet, dass da ein Mann war, in dem eine unzählbare Schar solche bösen Geister hausten. Solche Menschen, in denen böse Geister hausen, das sind Besessene. Als Jesus kam, merkten aber diese bösen Geister, dass sie jetzt verschwinden müssen, dass der Herr sie raustreiben wird aus denen. Und dann heißt es, da baten ihn die bösen Geister und sprachen, willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren. Da war eine Schweineherde. Matthäus 12, da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht. Der war blind und stumm. Und er heilte ihn, so dass der Stumme reden konnte. Geschwister, manchmal wirkt sich so eine Besessenheit sogar als Krankheit aus. Im Markus Kapitel 1, da wird von Jesu Predigtdienst berichtet. Und da wird berichtet, dass er in den Synagogen Galiläas predigte. Und dann heißt Markus 1, 39, und er, der Herr Jesus, trieb böse Geister aus. Einmal kommt ein Mann, dessen Sohn hatte einen sprachlosen Geist. Markus 9, Vers 17. Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hierher gebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Nicht jeder Stumme ist besessen. Aber der Teufel kann es machen, dass einer die Sprache verliert. Der Teufel kann es machen, dass einer schreit, dass einer epileptisch wird. Nicht jeder Epileptiker ist besessen, aber der Teufel kann so etwas als Folge einer Besessenheit geben. Als aber Jesus aufstand, war früh am ersten Tag der Woche, erschien zu ihm Maria Magdalena, die er von 7 bösen Geistern ausgetrieben hatte. Das ist eine Frau, die an Jesus gläubig geworden ist, und sie war eine der ersten, die den auferstandenen Herrn gesehen hat. Und hier wird erwähnt, bevor sie mit Jesus in Verbindung kam, wohnten 7 Dämonen in ihr, aber Jesus hat sie frei gemacht. Als Jesus seinen Dienst tat, hatte er auch seinen Aposteln die Aufgabe gegeben, zu predigen und böse Geister auszutreiben. In Lukas 9, Vers 1 heißt es, er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Gewalt, gab ihnen also Macht, über böse Geister und dass sie Kranke heilen konnten. Und Lukas 10, Vers 17, die 72, so viel waren das, aber kamen zurück voller Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Als später das Evangelium in die Welt ging, schildert die Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen, wie dann durch Philippus, der ein Diakon war, oder auch durch die Apostel böse Geister ausgetrieben werden. Apostelgeschichte 8, Vers 7. Denn die unsauberen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen und viele Gelähmte und Verkrüppelte, die durch solche Dämonie in solche Krankheit gekommen waren, wurden gesund. Apostelgeschichte 8, Vers 7. Paulus kam in die Stadt Philadelphia. Damals gab es sehr viele Besessene und die haben dann oft ihre Kraft eingesetzt, um damit Geld zu machen. Wenn du zu einer Frau gehst, die Kranke bespricht oder die Zukunft aus den Karten liest oder, da gibt es eine Vielfältigkeit, dann sind es manchmal einfach nur Betrüger. Aber manchmal sind es Menschen, in denen der Teufel haust. Ich lese mal Apostelgeschichte 16. Da ist Paulus und Barnabas in Philippi. Und da heißt es, es geschah aber, Vers 16, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, eine Sklavin. Die hatte einen Wahrsagergeist. Und sie brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrer Wahrsagerei. Sie war also eine Sklavin, sie gehörte bestimmten Menschen und die merkten, dass sie so eine Kraft hat und die wollten das Geld durch sie verdienen. Und so eine Frau ging dem Paulus und dem den Silas immer wieder über den Weg. Auch dem Lukas, der war da mit dabei, der hat das gesehen. die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkünden. Eigentlich sagt sie was Richtiges, das waren doch die Apostel. Manchmal kann der Teufel sogar Wahrheiten sagen, aber er benutzt sie wie ein Köder, um andere an sich zu ziehen. Und das können echte Gottesleute nicht akzeptieren. Ich habe es erlebt, dass da eine größere Pfingstgemeinde in unserer Umgebung war. Ein Mann, von dem viele ahnten, dass er mit dämonischen Dingen belastet war, hat sich in ihrer Nähe gemacht. Er hat dort öffentlich gesagt, dass er Christ wurde, hat so eine Art Bekenntnis gesprochen und sie hatten ihn dann als Missionar ausgeschickt. Aber dort auf dem Missionsfeld hat er sich mit Zauberern eingelassen. Und er kam total besessen zurück. Manche Pfingster, manche Schwärmer denken, ich kann solche Kräfte benutzen. Das ist eine Lüge. Als Paulus das mit dieser Frau erlebte, hätte er auch sagen können, die sagt ja das Richtige. Nein, das tat er aber nicht. Paulus aber war darüber aufgebracht, dass er sich umwandt zu dem Geist, der in der Frau spricht. Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zur selben Stunde. Geschwister, es sind falsche Propheten. Und diese falschen Propheten bringen diese bösen Dinge mit sich. In Apostelgeschichte 19 wird uns berichtet, dass selbst echte Gläubige, so wie den ich eben erwähnt habe, mit solchen Dingen belastet sein können. Ich lese mal vom Vers 18. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und sie bekannten und verkündigten, was sie getan hatten. Also mit einmal wurde denen klar, sie haben Dinge getan, die teuflisch waren. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf 25.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn. Hier werden das erste Mal Zauberbücher genannt. Geschwister, wer so etwas besitzt, der hat eine finstere Macht im Haus. Es gibt aber nicht nur Zauberbücher, es gibt auch Verschreibungen. Ich erwähnte dieses Ehepaar, wo der Mann Alkoholiker war. Sie hatten Traumbücher. Traumbücher, damit haben sie ihre Träume beurteilt. Manche haben dämonisch eingeimpfte, scheinbar geistliche Dinge. Sie nennen die Himmelsbriefe. In Wirklichkeit sind es dämonische Dinge. 2. Thessalonicher, da heißt es, der Böse aber wird in der Macht Satans auftreten, mit großer Kraft und lügnerhaften Zeichen und Wunder. Der Teufel wird sich als einer darstellen, der Zeichen und Wunder tut. Jesus hatte selbst in Matthäus 24 gesagt, es werden viele falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Wenn irgendwo Kranke geheilt werden, wenn irgendwelche anfangen, in scheinbar fremden Sprachen zu reden, dann klingt das erst einmal recht fromm. Aber es kann der Teufel dahinter stecken. Er nützt solche schrecklichen Dinge. In der Endzeit wird das ganz besonders schlimm sein. Offenbarung 12 redet vom Ende der Endzeit, in dieser Zeit, in der wir heute leben, wo das Böse immer stärker wird. Da heißt, ist eine Aussage in den Himmel gesprochen. Darum freut euch ihr Himmel und die dort wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch herab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Der Teufel weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Und deswegen wirkt er so. Nun gibt es noch einen weiteren Weg dieses Bösen in den heidnischen Religionen. Wenn man sich mit den ein oder anderen Muslimen unterhält, dann bringen ein manche sogar Dinge entgegen, da denkt man, das klingt ja fast wie in der Bibel. So glauben die Moslems auch, dass Jesus das Kind der Jungfrau Maria ist. Aber Sie sagen nicht, dass er in Bethlehem geboren ist. Und sie sagen nicht, dass er der Gottes Sohn ist. Sie mischen Richtiges und Falsches. Und indem sie Richtiges und Falsches mischen, fangen sie Menschen ein. Ich habe vor kurzem einen Mann, der in seinen jüngeren Jahren katholisch war, kennengelernt und der dann den Eindruck hatte, nachdem er Muslims kennengelernt hat, dass der Islam die richtige Lehre hat. Nun, im Katholischen ist manches, was wir nicht so teilen können, weil es auch nicht biblisch ist. Aber dieser Mann wandte sich dem Islam zu, er ist gefangen worden dort. Paulus schreibt 1. Korinther 10, Vers 20. Nein, sondern was da geopfert wird bei den Heiden, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr Gemeinschaft mit bösen Geistern habt. Genau wie in diesem üblen Aberglauben, den ich genannt habe, sind die bösen Geister im Islam und in allen fremden Religionen, ob im Buddhismus, ob im Hinduismus. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der bösen Geister. Fremde Religionen sind dämonisch. Auch wenn der Papst mit ihnen gemeinsame Veranstaltungen macht, es ist vom Teufel. Natürlich hat der Teufel keine eigene Macht. Aber wer sich seiner Macht unterstellt, der ist sofort in der Abhängigkeit von ihm. Auch im 1. Korintherbrief, da sagt der Apostel Paulus einmal, ihr wisst, als ihr Heiden wart, da zog es euch mit unaussprechlicher Kraft zu den stummen Götzen. Hast du erst einmal dem Teufel die Hand gegeben, dann zieht er dich ganz hinüber. In der Bibel werden auch Eigenarten des Aberglaubens und des Bösen genannt. Im Alten Testament, im 5. Mosebuch, da wird von Vers 18 an berichtet. Es wird da den Juden etwas gesagt. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen die Gräuel dieser Völker. Diese Völker in dem Land, die waren ja Götzendiener. Sie dienten den Teufel. Und jetzt steht, dass nicht jemand unter euch gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder Wahrsagerei oder Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, diese Völker vor dir. Die, die vorher in Israel gelebt haben, hat Gott vertrieben und hat sie teilweise ausgerottet. Warum? Sie haben ihre Kinder den Dämonen geweiht. Heute macht man das auch noch, aber anders, nicht indem man sie übers Feuer hält, bei uns nicht. In Afrika und Asien gibt es so etwas. Nein, man lässt sie teilweise schon im Mutterleib töten oder man bringt sie unter teuflischen Einfluss. Wenn wir heute sehen, welche schmutzige Unzucht um uns herum getrieben wird und wie diese schmutzige Unzucht sogar Demonstrationen auf den Straßen durchführt und man lässt die Kinder damit allein, da zieht der Teufel sie in seine Abhängigkeit. Und dann kommen bei manchen die Wahrsagerei. Da werden bereits bei Klassenausflügen spiritistische Sitzungen gehalten. Flaschendrehen und ähnliches. Hellseherei, geheime Künste, Zauberei, Bannungen, Geisterbeschwörung. Oder dass man die Toten befragt. Wenn du Jesu etwas getan hast, dann bist du in der Abhängigkeit des Teufels. Jetzt könntest du sagen, muss ich mich denn mit diesen Fragen belasten? Nun, im 1. Johannesbrief, aus dem ja unser Wort auch stammte, heißt es in Kapitel 4, Vers 1, ihr Lieben, also ihr lieben Gläubigen, glaubt nicht einen jeden Geist, sondern prüft die Geister. Dort besonders, wo etwas Ungewöhnliches uns erscheint, dann sollen wir prüfen. Der Teufel ist so hinterhältig. Im 2. Korintherbrief, da schreibt der Apostel Paulus über Menschen, die auf dem falschen Weg sind. Es ist doch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichtes. Oh, wie gefährlich ist das? Dann hast du Begegnung mit einem Engel. Wenn dir ein Engel begegnet, Nun, das gibt es ja. Aber dann wirst du ihn wahrscheinlich gar nicht sehen. Gott hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich begleiten, dass sie dich beschützen. Dafür sind die Engel da. Aber der Teufel, der einst ein Engel war, der aber dann gefallen ist und zum Schlimmsten der Teufel geworden ist, der verkleidet sich und viele denken, oh, das ist ja von Gott. Nein, was dir in der Sekte der Neuapostolischen angeboten wird, das ist nicht von Gott, das ist vom Teufel. Wie kann man das unterscheiden? Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, da wird gesagt, womit? Mit dem Wort Gottes. Toten befragen kann nicht von Gott sein. Was von den Apostolischen kommt, was von den Mormonen kommt, brauchen wir uns gar nicht damit beschäftigen. Es ist vom Teufel. Es ist vom Teufel. Der Teufel verstellt sich in ein Engel des Lichtes. Der Herr Jesus hat in Matthäus 24, 23 bis 26 das ein Stückchen ausgeführt. Wenn dann in der Endzeit jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt, wenn sie euch also sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht heraus, siehe, er ist drin im Haus, so glaubt es nicht. Du hast im Wort Gottes das Wort, durch das Gott zu dir spricht. Da brauchst du nicht zu den Zeugen Jehovas zu laufen. Da brauchst du nicht von welchen, die dich beeindrucken wollen, durch ihre Worte zu gehen. Wenn du Jesus hast, dann hast du, was du brauchst. Wir sollten nüchtern sein. Wir sollten nicht denken, wenn ein Wunder geschieht, ist das von Gott. Wenn eine Krankheit geheilt wird, wäre das von Gott. Nein, der Teufel tarnt sich. Und viele bei den sogenannten Heilungsgottesdiensten sind Satansknechte, oft ohne ihr eigenes Wissen. Aber der Teufel arbeitet durch sie. Deswegen rät Petrus, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, also seid nicht berauscht und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel versucht, dich zu verschlingen durch sein Machwerk. Wer Sünde tut, heißt es im 1. Johannesbrief 3, Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. Wenn es nun bei dir so etwas gab und du möchtest davon loskommen, hast du eine Chance? Ja, du bist doch kein Teufel, du bist ein Mensch. Die Teufel haben keine Chance. Für sie ist die Hölle gemacht. Aber du hast eine Chance. Einmal heißt es im Wort Gottes, rufe mich an in der Not. Wenn du merkst, da ist eine Macht auf dir, die nicht von Gott sein kann, dann ruf zu ihm. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Es gibt keine Finsternis, aus der Herr dich nicht erretten kann. In Johannes 8, Vers 36 heißt es, wenn euch nun der Sohn, also Jesus, frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus hat den Teufel doch schon die Macht genommen. Und wenn der ärgste Teufelsdiener zu ihm kommt, Jesus ist stärker als der Teufel. Er kann dich frei machen. Und wenn du dann frei geworden bist, dann kannst du wissen, der Teufel wird vielleicht wieder anklopfen, wird dir vielleicht versuchen, ein böses Gewissen zu machen. Aber Paulus hat es uns im Römerbrief, Kapitel 8, gesagt, von 38 und 39. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Liebe Schwester, lieber Bruder, sag, wenn du in sowas drin bist, sag dich los davon. Wenn du irgendwelche teuflischen Dinge hast, teuflische Bücher, teuflische Verschreibung, bring es raus, lass es verbrennen von Gläubigen, damit es aus deinem Leben rauskommt. Wichtig ist dem Herrn bekennen, oh, ich bin verführt worden. Bitte hilf du mir. Und dann wird er helfen. Ich lese nochmal aus Apostelgeschichte 19, wie Gott da gewirkt hatte. Ja, wie hat er gewirkt? Apostelgeschichte 19, Vers 18 bis 20. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündigten, was sie getan haben. Es gibt Sünden, die kann man mit Jesus allein ausmachen. Wenn du aber in bestimmten sexuellen Abarten warst, was sei das Gender, sei das Homosexualität oder Hurerei in welcher Form auch immer, diese Dinge muss man aussprechen. Aber genauso schmutzig wie das ist all dieses Okkulte. Du musst es aussprechen. Wenn der Herr dir gezeigt hat, du steckst in so etwas drin, bringe es ihm und sag es ihm. Bekenne es auch vor anderen. Man muss nicht alles öffentlich in der Gemeinde vor allen aussprechen. Aber diese Dinge sollte man dann wenigstens vor einigen bekennen. So war das damals. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren. Und jetzt haben sie erkannt, was da war. Und sie bekannten und verkündigten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, also die selbst das voranbrachten, sie brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren. Und sie kamen auf 50.000 Silbergroschen. Der Herr will, wenn du in so etwas warst, dich frei machen. Und egal, was es dich innerlich oder äußerlich kostet, wir haben einen Herrn, der dir alles gibt, was du brauchst. Ich habe das an manchen Stellen gemerkt, wo sich Menschen von diesen Dingen nicht trennen wollten. Sie blieben Gefangene des Teufels. Und der Herr, ja, sie konnten dann nicht mehr beten. Und sie gerieten auch in Falsches und Neues rein. Wenn du aber deine Ewigkeit bei Gott verbringen willst und wenn du gemerkt hast, ich war in solchen Dingen, nenne es Jesus, bekenne es ihn. Er ist so stark, dass er dich frei machen kann. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass dein Wort uns realistisch sagt, was richtig und falsch ist. Und heute haben wir in diese finsteren Dinge ein Stück Einblick bekommen. Aber Herr Jesus, du hast die Werke des Teufels längst zerstört. Er kann niemanden festhalten. Du bist der Sieger. Aber du siehst jetzt jeden, der diese Bibelstunde gehört hat und der vielleicht gemerkt hat, ich habe auch in sowas gesteckt, dem es bis jetzt gar nicht klar war, dass vielleicht das Yoga, was er mitgemacht hat, oder Ähnliches, dass ihn das gefesselt hat, dass er beim Heilpraktiker war, wo er ausgependelte Medizin gehabt hat, dass ihn das fesselt. Bitte zeig das doch jeden, was jemals falsch war. Siehst auch, ob da jemand war, der solche Trauer hatte über seinen verstorbenen Vater, über die Frau oder wen auch immer, und der dann in Totenbefragungen gekommen ist. Herr Jesus, hab Dank, dass du auch diesen Menschen ganz und gar frei machst. Und ich bitte dich jetzt, dass derjenige mit dem, was ihm auf dem Herzen liegt, zu dir kommt. Liebe Geschwister, ich spreche jetzt besonders für die, die erkennen, dass so etwas bei ihnen war, ein Gespräch vor, und sprecht es im Herzen mit, damit, wenn so etwas war, ihr frei werdet. Herr Jesus Christus, du siehst, wo mich der Teufel mit manchen Dingen gefangen hat. Herr, ich hab's manchmal nicht gewusst. Ich hab's manchmal geahnt. Ich hab's vielleicht sogar bewusst getan. Aber jetzt ist mir klar, dass es vom Teufel ist und ich möchte nichts mehr mit dem Teufel zu tun haben. Bitte, Herr Jesus, mach mich frei von diesen teuflischen Dingen. Ich sage mich los von all den Kräften des Teufels und will nur dir, Herr Jesus, gehören. Bitte, Herr Jesus, rette du mich aus der Macht des Bösen. Und ich danke dir, dass du den Teufel bereits die Macht genommen hast. Ich danke dir, dass dein Blut von Golgatha mich auch hiervon freigemacht hat. Amen. Und nun lasst uns alles, was wir noch auf dem Herzen haben, dem himmlischen Vater bringen, mit den Worten, die uns der Herr Jesus gelehrt hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. In Jesu Namen. Amen. In Jesu Namen. Amen. Geschwister, wenn ihr vielleicht etwas gemerkt habt und ihr merkt, ich müsste es nochmal direkt jemandem gegenüber im Gebet aussprechen, sucht euch einen gläubigen Bruder, um das gemeinsam vor den Herrn zu bringen. Noch einmal der Hinweis, am kommenden Sonntag ist keine Gottesdienstübertragung, weil unsere Gemeinde einen Ausflug macht, von wo aus wir keine Übertragung machen können. Wer in der Nähe wohnt, darf aber am kommenden Sonntag abends 18 Uhr ausnahmsweise in unserem Saal in der Sandgasse an einer Andacht noch mit teilnehmen. Und dann in der nächsten Woche fahren wir in der übertragenen Bibelstunde wieder fort mit dem Kolosserbrief. Und dazu lade ich auch ein und wir benutzen die Bibelstunde ja auch missionarisch. Gebt die Telefonnummer weiter, vielleicht auch gerade wegen dieser Bibelarbeit, weil die für viele wichtig ist und heute selten über das Thema gesprochen wird. Aber auch ansonsten, wir können mit dieser telefonischen Bibelstunde auch Mission treiben. Ich wünsche euch viel Kraft und die ständige erfahrbare Nähe unseres Herrn. Amen.